Ich lese aus dem Evangelium, Lukas Evangelium, Kapitel 7. Und es begab sich danach, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit Jesus und eine große Menge. Als Jesus aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war. Und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und er sprach, weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg. Und die Träger blieben stehen. Und Jesus sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle. Und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Herr, mach uns dein Heil groß. Amen. Bin schon mehrfach drüben durch ihren Friedhof gegangen. Und das bewegt mich immer, wenn man dann die Namen liest auf den Gräbern. Und dann ist zwischen diesen beiden Daten, Geburtsjahr, Geburtsdatum, Sterbedatum, nur ein Strich. Und was lag da alles drin? Die Freude, Kindertage. Was hat man genossen in fröhlichen Festen, Liebe der Eltern, aber auch schwere Sorgen, Ängste, Nöte, Krankheitszeiten. Und das ist erschütternd, die Macht des Todes, wie er plötzlich alles auslöscht. Damit wird man nie fertig, wissen Sie das? In diesem Leben werden Sie nie damit fertig, weil diese Wunde bleibt. Weil das ein großer Schmerz ist. Und dann heißt es oft in vielen Todesanzeigen, ganz unerwartet ja tatsächlich. Wir leben ja so fröhlich dahin, das bewegt uns, was im politischen Leben läuft, wie das mit der Inflation weitergeht, mit der Wirtschaft. Es bewegt uns, wie es mit der Gesundheit weitergeht, die Tagessorgen sind da. Das heißt in der Bibel immer im Schatten des Todes. Wissen Sie, der Tod ist etwas ganz Furchtbares, weil er alles Leben auslöschen kann. Und weil kein Mensch dem widerstehen kann. Und das ist eine tiefe Erschütterung. Und davon müssen wir reden. Und ich bin so dankbar, dass die Bibel davon redet. Es ist nicht ein Naturereignis, das ist nicht in der Planung Gottes der Schöpfung gewesen, der Tod. Sondern die Bibel wird das klar beim Namen genannt. Der Tod ist der letzte Feind des Lebens. Gott hat uns zum Leben geschaffen. Das ist gut so, dass wir sagen, nein, wir wollen nicht dem Tod das letzte Wort geben. Wir wollen uns auch nicht beugen vor der Todesmacht. Er ist ein Zerstörer. Der große Theologe Johann Tobias Beck in Tübingen, Basel, seine Frau verloren mit 34 Jahren, nachdem er schon ein Kind verloren hatte. Und er sprach von der zermalmenden Macht des Todes. Das wissen Sie, wie die Erinnerungen so schwer sind. Wenn man den Schrank ausräumt, wenn einem wieder die Dinge in die Hand fallen von längst verstorbenen Menschen. Der Mose hat da schon den Ton getroffen in seinem Psalm. den wir ja auch gerne am Silvesterabend beten, das macht dein Zorn. Da wird leider in Kirchen so wenig davon gesprochen, aber die Bibel spricht davon, dass es das Zorngericht Gottes über uns Menschen sind, die wir uns oft aufspielen, als seien wir die Götter. Als ob wir alles könnten. Yes, we can, wir sind die Macher. Nein, wir sind es nicht. So kurzes Leben geht so schnell dahin. Und ich bin schon jenseits dieser Grenze, die Mose als Limit besprochen hat. Und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Dass uns das bewusst wird. Kurze Zeit des Lebens, kurze Tage. Woher nehmen wir eigentlich das Recht, dass wir auf dem Friedhof Trost sprechen? Wo nehmen wir das Recht her, dass wir heute Trost zusprechen, dass wir Trauernde besuchen und sagen, nein, das ist nicht das Letzte. Wir wollen nicht das tun, was so viele tun, die das einfach verdrängen. Das ist dumm, wenn man den Tod verdrängt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Kluge Leute wissen um die Vergänglichkeit ihres Lebens und denken immer wieder dran, es ist eine kurze Gnadenzeit uns gegeben. Nein, uns wird nicht der Boden unter den Füßen weggezogen, sondern Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. In unserer Zeit ist es ja sehr verbreitet, dass der Unglaube bei vielen Menschen beherrschend ist. Ich erlebe das bei der jungen Generation, wie die da so fröhlich sagen, ich bin Atheist. Es ist ganz furchtbar, wenn sie die einzige Hoffnung, die uns Gott gibt, einzigen Ausweg, einzige Siegesmacht über die Macht des Todes. Es gibt in der ganzen Welt nichts anderes. Auch das Nirvana ist keine Hoffnung für uns. Sondern dass Jesus Christus, du nur bist unsere Hoffnung Licht. Du bist es allein, Jesus. Du hast diesen Tod erlitten in der ganzen qualvollen Weise am Kreuz für meine Schuld. Und das Zorngericht Gottes über deinem Tod ausgehalten in der Bitterkeit des Todes, die Gottverlassenheit. Aber du bist auferstanden, du lebst, du bist heute da und wir können dich erfahren, weil du zu uns redest. Weil du bei uns bist und auch das bei den ganz schwer trauernden Menschen und er tröstet einen in der ganz großen Hoffnung ewigen Lebens. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Das hat Paulus dem jungen Mitarbeiter Timotheus auf den Weg gegeben, der dann sein Lebenswerk weiterführen musste durch das Evangelium. Und das ist ganz wunderbar. So viele Worte, die wir heute hören, die vergehen. Das, was heute in der Zeitung steht, ist morgens schon Altpapier. Das vergeht so schnell, was verhallt, was gestern der große Preis war, vorbei. Aber das Merkwürdige, das Wort Gottes ist voller Geist, voll Heiligen Geistes, voller Leben. Und das wirkt und das trifft Sie. Es ist ja ganz merkwürdig, wenn Sie das hören und immer wieder, wie es Sie ergreift und wie es Ihnen, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Augen öffnet. Für den Trost von Christus und sie auf einmal sehen können, was man mit den Augen nicht sieht. Was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ewig. Dass über dieser Zeit Jesus Christus da ist. Und ich will drei Antworten Ihnen groß machen. Du kannst nicht groß genug von Jesus denken. Das ist der Schlüsselpunkt. Darüber musst du nachsehen. Wer ist Jesus? Ist das wahr? Lebt er? Es begab sich, so fängt das an, so wie das in unserer Welt sich begibt, ein Leichenzug. Jesus war mit einer Menge Leute weitergezogen, war dort unterwegs, wo dem Hauptmann von Kapernaum begegnet war. Und nun treffen diese beiden Züge, ich nenne es fast wie Demonstrationen, dort der eine Leichenzug, und dort Jesus mit den Worten ewigen Lebens. Das haben ja die Jünger gesagt, du hast Worte ewigen Lebens. In deinen Worten ist was drin, das gibt es sonst nicht. Das spricht meine Seele ganz tief an. Und es ist ganz wichtig, dass Jesus nicht ausweicht diesem Totenzug. Das kann man ja in dieser Welt oft tun, dass man auf die Seite geht, auf die andere Straßenseite, und dass man das geschwind auf die Seite schiebt. Aber Jesus weicht nicht aus, und das ist ganz wichtig für dich. Jesus weicht deiner Trauer nicht aus, deiner Not nicht, deiner Einsamkeit, auch deinen Fragen nicht, sondern Jesus ist als Gottessohn in diese Welt gekommen, weil er Menschen sucht, die in dieser Welt keine Hoffnung haben. Er ist die große Botschaft des lebendigen Gottes. Das, was wir jetzt bald wieder in den Advents- und Weihnachtstagen sind. Euch ist der Heiland geboren, der Retter. Das ist das größte Problem, größer als alle Finanzschulden, größer als alle Kriege dieser Welt. Das größte, dass uns Jesus eine Hoffnung gibt, unserem sterblichen Leben eine ewige Hoffnung, dass er den Tod zerbricht. Euch ist heute der Heiland geboren, Christus der Herr, und das ist so wunderbar. Und Jesus weicht nicht aus, und er sieht das, das ist so groß, er sieht alles. Manche Leute ängsten das. Das oft gehört, für manche Ungläubige ist das eine Angst. Sie sagen, das ist mir in der Kindheit aufgepfropft worden, dass Gott mich sieht, dass er durch die Dachluken hereinsieht und all das Heimliche sieht. Gott sei Dank sieht er alles. Er sieht auch dein Herz, auch deine Sünde, aber er will sie wegnehmen und heilen. Diese Augen Jesu, das Sehen, das, was dich bekümmert und das, was du siehst, was dich niederdrückt, was du falsch gemacht hast. Ist ja auch bei unseren Begräbnissen so. Wir müssen ja alles auch ins Sterben hineingeben, was wir bereuen und falsch gemacht haben. Aber das Herrliche, dass wir einen haben, der alles gut macht, der alles umkehrt und der es auslöscht und vergeben kann. Und Jesus sieht diese Frau. Ja, das ist immer ein sehr schweres Schicksal. Ich darf Ihnen sagen, ich bin ja bei unendlich vielen Beerdigungen gestanden. Ich sage das jedes Mal, ich bin erschüttert, weil ich nie den Tod kleinreden will, weil der Tod ist eine Macht, eine Weltmacht, größer als alles, was wir denken können. Und da kann ich am Grab nur das verkünden, was mir selber mein Heiland bedeutet. Und Jesus sieht diese Frau und er sieht dich mit dem Elend. Und ich darf das verkünden, dass Jesus auch dort dich sieht, wo dich niemand mehr versteht. Wir machen das ja in der Anteilnahme sehr schön. Wir drücken die Hand und können keine Worte sprechen. Was sind denn Worte? Wir spüren das selber, Worte. Das verfliegt ja in diesem Augenblick. Aber auch unser Händedruck ist nichts Bleibendes. Und da darf ich Ihnen sagen, dass Sie die Aufgabe haben, Trauernden von Jesus zu sagen, nicht viele Worte, sondern da sagen, ich bin so froh, dass Jesus mein Heiland ist und dass er sie sucht und sie sieht und dich kennt mit all deinem Schmerz. Da steht das Wort vom Jammern, das ist so herrlich. Nicht ein Bejammern, wie wir das tun, sondern Jesus geht das ganz tief, wie wir sagen, auf die Nieren, aufs Herz. Das hat ihn getrieben vom Himmel her, dass er in diese Welt gekommen ist. Es gibt gar keine andere Lösung, dass er diesen Tod für uns stellvertretend erleiden muss. Ein herrliches Evangelium und ein so gut bezeugtes Evangelium. Und wenn Sie einmal sehen, wie das die Jahre waren und Jahrzehnte, Jahrhunderte, wie das durch die Jahre Menschen erlebt haben, ihre Voreltern, wie würden Sie ihnen heute zusprechen? Eins ist Not, du musst das ergreifen, du musst Jesus kennen, deinen Heiland, der dich kennt, der dich sucht, der dich liebt. Und Jesus sagt das dieser Frau und den anderen, die dort in diesem Trauerzug mitlaufen, dass wir nicht trauern sollen wie die, die keine Hoffnung haben. Die, die keine Hoffnung haben, das Trostloseste, was es in dieser Welt gibt, keine Hoffnung haben im Sterben. Keinen Heiland und keinen Erlöser haben. Und Jesus kann mitfühlen, es jammerte ihn und er lässt einmal diesen Zug aufhalten. Stell den Sarg ab. Wir brauchen den Tod nicht fürchten, auch das Grauen des Todes nicht, weil dieser Tod von Jesus besiegt ist. Das war das Erste. Jesus sucht dich, Jesus sieht dich, auch dich, wo du unter dem Schatten des Todes lebst. Und das ist ja das Schlimme schon in den Krankheiten. Wir wissen doch, dass die Krankheiten erst recht im Alter Vorboten sind des Todes, den man nur ein Stückchen hinauszögern kann. Man weiß es oft gar nicht, ob es ein Geschenk ist, ein Segen oder ein Fluch. Nochmal ein bisschen länger. Und dann bleibt das so schlimm, endgültig. Hat uns jetzt eine trauernde Frau gesagt, das Schwerste ist endgültig. Er kommt nie mehr wieder, mein Mann. Aber Jesus sagt, stopp. Nicht trauern wie die, die keine Hoffnung haben. Jetzt kommt das Zweite. Ein mächtig gesprochenes Wort. Das ist ja in unseren Tagen oft auch, was dann man im Zweifel fragt, nur ein Wort. Für uns ist das Wort das Windigste, wofür mit unserem lügenhaften Mund so viel leichtfertig dahinreden. Was redet unsere Zunge für einen Unsinn? Für uns ist das Wort das Billigste im Geschäftsleben, heißt mündliche Absprachen gelten nichts, nur das Geschriebene zählt. Wir haben es auch geschrieben, aber das Wunderbare ist, das Wort Gottes ist voller Kraft und Leben, hat eine Dynamik ohnegleichen. Und wenn Sie anfangen zu glauben, müssen Sie das einmal nochmals sehen, wie das war, als die Erde wüst und leer war, das Tohu Wabohu. Und dann sprach Gott, es werde. Und wenn Gott spricht, es werde, dann steht Himmel und Erde und dann die Planeten. Neulich habe ich es gelesen bei den Google News, dass das neueste Fernrohr jetzt erst auf einmal Planetensysteme erkennen kann, von denen man noch gar nichts wusste. Ja, diese Welt, die Gott geschaffen hat, durch sein Wort, es werde. Und die ganze Natur ist nicht eine Naturkraft, sondern sie steht, solange Gott spricht, soll nicht aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze. Nein, das ist nicht der Mensch. Wir wissen, dass auch das gilt über dieser Welt. Natürlich vergeht diese Welt. Himmel und Erde werden vergehen. Aber dann kommt Jesus wieder. Wir haben eine Zukunft und dieses Es werde, das er heute schon spricht. Und das haben Sie in Ihrem Leben oft erlebt, wie dieses Wort hineingreift in die tiefste Trauer, den Schmerz Ihrer Seele. Der Mensch hat eine Seele und das Wort Gottes redet unsere Seele an. Und er spricht dieses Wort des Lebens. Und was ist das als bei uns gewesen, auch in dem Schmerz eines versäumten Lebens, wenn wir denken, was wir falsch gemacht haben, das bewegt mich immer auch bei den Beerdigungen, dass wir daran erinnern, was wir versäumt haben, wo wir jemand wehgetan haben, Schuld. Menschliches Leben ist voller Schuld. Aber dass Jesus dieses Wort spricht der Vergebung, das ist so groß, das gibt's doch nicht. Menschen können nicht vergeben, das sitzt zu tief, sagen wir, das kann man nicht vergeben, man kann es nicht mal vergessen, das bleibt uns immer noch haften. Es gibt viele unter uns, die leiden noch unter Benachteiligungen, die sie von ihren Eltern erlebt haben, obwohl die schon lang gestorben sind. Du musst dein Leben frei machen von den Altlasten und Jesus spricht das Wort Lebens. Jesus berührt den Sarg und spricht dieses Wort. Nun ist das auch ganz wichtig, weil heute immer wieder Leute denken, da gibt es ja immer wieder so kuriose Nachrichten, die dann irgendwo durchs Netz gehen, als ob da eine Totenauferweckung passiert. Nein, das ist nur dreimal passiert. Aber das Schwere dieser Totenauferweckungen, im Unterschied zur Totenauferweckung von Jesus an Ostersag, ist ja, dass die alle nochmal sterben mussten. Lazarus musste nochmal sterben. Und die Tochter des Jairus musste noch mal sterben und dieser junge Mann musste auch noch mal sterben. Jesus hat damals, so wie er es mit seinen Wunderzeichen getan hat, ein Zeichen aufgerichtet, dass sein Gottesreich in dieser Welt real angebrochen ist. Aber das noch viel Größere für uns ist, dass wir es mit seiner Auferstehung, er in einer neuen Leiblichkeit auferstanden ist und dass das vor uns steht, dass wenn wir sterben, dass ich in die offenen Arme von Jesus falle, nicht ins Nirvana, sondern die offenen Arme von Jesus. Das ist so wunderbar, dass er mein Herr ist und dass er bei mir ist und mit seinem Trost mich erreicht und mich trösten kann, dass dieses Wort erklingt. Es hat mich immer wieder bewegt. Ich bin ja oft auch am Grab von Menschen gestanden, die sich bewusst auch bezeichnet haben als nichtgläubig oder areligiös. Und was mich immer wieder gewundert hat, mit welcher atemlosen Stille sie gelauscht haben. Ich darf es Ihnen bezeugen, dass das Wort, das mich zu Jesus geführt hat, und ich will keinen Tag beginnen, ohne dieses Jesuswort zu hören, bevor all die Sorgen hereinbrechen. Und das ist wunderbar, wenn man das auch Sterbenden noch zusprechen kann. Lassen Sie nie Sterbende allein, sondern sagen Sie die Worte des Lebens. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, weil Jesus lebt. Und das ist so wunderbar, dass wir das zusprechen, dass Jesus Worte spricht als der Schöpfer neuen Lebens und wir diese Hoffnung und Zuversicht haben. Dieses Stehe auf, bleib nicht stehen in deiner Traurigkeit. Ludwig Hofacker, der Erweckungsprediger, der nur kurze Zeit, keine 100 Predigten in seinem Leben sprechen konnte, der sagt zu dieser Stelle: So befiehlt der Herr dem Toten, steh auf. Das ist ein Wort des Schöpfers, des allmächtigen Gebieters, ein Wort dessen, der Herr ist über Leben und Tod. Und Jesus spricht über dein Leben sein Wort. War immer schon groß, wenn ich den Konfirmanden gesagt habe, das Urteil von anderen, von deinen Eltern und Lehrern über dein Leben, du bist nichts, du kannst nichts, du wirst nichts, stimmt nicht. Jesus hat einen Plan für dein Leben. Und erst recht, wenn wir sterben, kommt das Größte, das Schönste, das kommt noch vor uns und das hat er. Und Martin Luther sagt, das ist eine Predigt für elende Leute. Die sollen lernen, dass Christus ein Gott der Sterbenden, der Toten, der Armen, der Elenden, der Gefangenen und der verdammten Sünders ist. Dass keine Schuld zu groß ist, als dass sie nicht vergeben werden könnte. Ganz groß. Dass Jesus das spricht und dass ich im Namen von Jesus all denen, die das bereuen und loslassen wollen, zusprechen darf. Ja, es geht zum Leben. Und das ist so groß, dass auch heute für uns, die wir noch im Leben stehen, aber im Schatten des Todes, Jesus sein Wort spricht des Lebens, dass er uns bevollmächtigt, dies zu machen. Ja, in dem Osterlied hat auch wieder Paul Gerhardt das so schön gesungen. Der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geachtet. Er bleibt ein totes Bild und wäre noch so wild. Ich finde das ganz schlimm, dass wir heute die jungen Leute das nicht mehr auswendig lernen lassen. Das ist ein Versäumnis. Ich bitte Sie, halten Sie sich nicht an die Regel, dass Sie nichts mehr auswendig lernen sollen. Dann haben Sie nur die anderen Quatschlieder im Kopf. Nein, dass Sie das wissen und dass Sie das für Ihre Sterbestunde bereit haben. Und wenn Sie auf der Intensivstation liegen, dass das in Ihrem Herzen drin ist, dass er ist ein Todesbild und wäre noch so wild. Der Johann Tobias Beck, der das gesagt hat von der zermalmenden Macht des Todes, ein Bibeltheologe ohnegleichen, der in Württemberg eine große Segensspur hinterlassen hat, der hat mit 34 Jahren seine Frau beerdigen müssen und hat gesagt, hat auch dieses Kind verloren, hat gesagt, das ist ein unglaublicher Satz, wenn ich meine Verstorbenen wiederbekommen könnte und ich müsste dafür den Trost des Wortes Gottes hergeben, den ich empfangen hatte, ich wüsste nicht, was ich wählen sollte. Dass der Trost Gottes so groß sein kann. Und ich lese Ihnen, was er gesagt hat. Wir haben ein köstliches Gut an Gottes Wort in der Bibel, aber wir dürfen nicht nur gewisse Redensarten und Sprüche daraus gebrauchen als einen Schmuck in guten Stunden oder als einen Notbehelf in bösen Stunden, sondern als einen Fels müssen wir es gebrauchen, auf dem wir das Haus unseres Lebens und Sterbens bauen. Dann mögen die Wasserwogen kommen, sie werfen nicht nieder. Und wie viel teurer ist mir doch in der Hitze der schweren Zeit dieses Bibelwort geworden und die Gnade unseres Herrn. Der Herr redet ein lebendiges und auch ganz persönliches Wort an Sie. Und es war für mich immer so groß, in den Intensivstationen, Gott sei Dank ist das bis heute noch erlaubt, dass wir auch dort noch Besuche machen dürfen. Und dann bei den Patienten, wo der Arzt sagt, es war zu spät, wir haben aufgemacht und alles wieder zu. Und dann habe ich den Sterbenden ein Wort zugerufen und dann sag nicht das Allergrößte, was du mir jetzt sagen kannst. Nein, Gesundheit ist nicht das Größte, sondern in des Hirten armen Schoß, Amen. Ja, mein Glück ist groß. Die Geborgenheit des Glaubens in Jesus, das brauchen sie. Und das will ihnen Jesus geben in all den Schrecken dieser Zeit. Und ganz besonders wir, die wir noch hindurch müssen, dass dieses Wort Gottes ist nicht Schall und Rauch, sondern es ist voll ewigen Lebens. Du hast Worte ewigen Lebens, sagt Petrus. Und wir haben geglaubt und gesagt, du bist Christus. Du hast Worte voller Geist und Leben, das ist das Geheimnis des Bibelworts, dass es nicht leer zurückkommt, es ist ein Samenkorn, das aufgeht. Sie können Glauben nicht machen, aber das Wort Gottes will in Ihnen, wo Sie es aufnehmen, mit einem offenen Herzen in Ihnen Frucht wirken. Und auch das Letzte. Gut, dass Jesus das auch gezeigt hat in dieser Welt, real, dass die Macht des Todes durchbrochen hat. Wie viel mehr noch in seiner Auferstehung. Und das ist die wichtigste Nachricht für die Welt. Da heißt es, Furcht ergriff sie alle. Warum denn Furcht? Weil man es nicht fassen kann. Ja, wir müssen lernen, dass die Dinge dieser Welt, die wir mit unserem Kopf fassen können, die sichtbaren Dinge, alle vergehen. Wir nehmen sie alle viel zu wichtig. Aber wenn man weiß und erkennt, allein Jesus kann retten, man ist erschrocken, weil so viele Menschen ohne diesen Jesus leben, weil er nicht in ihr Herz eintreten darf. Und das wäre das Allerschlimmste, wenn wir das nicht hätten. Mir tut so leid, dass wir in unseren Tagen so wenig evangelisieren. Aber das müssen Sie tun, mit Ihrem Mund, das ist das Allerschönste. Sie brauchen keine langen Predigten zu halten. Sie müssen nur sagen, aber Jesus lebt. Und was er spricht, ist wahr. Und du darfst das wissen. Und er gibt dir eine Gewissheit, die der Tod nicht zerstören kann. Ein Freund von mir hat es erleben müssen, dass sein Sohn mit dem Motorrad in Südfrankreich gegen einen Lastzug prallte. Und dann ging er da hin. Bei der Aufbahrung sagt der Leichenwärter werden noch Courage. Ja, da braucht man Courage. Und dann wird ihm überreicht der Motorradhelm. Und dann macht er bei der Beerdigung, wo die ganze Clique da war, zeigt er den Helm und sagt, was steht denn da alles drauf? Feuerfest, stoßfest, kratzfest, aber nicht todsicher, hat den jungen Leuten gesagt. Das Einzige, was todsicher ist, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und dass er dir Leben schenkt, es jammert ihn. Und er sucht dich in seiner Liebe. Das hat schon Zacharias in seinem Lobgesang gesagt. Er erscheint denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Genau wie es hier heißt. Gott hat sein Volk besucht. Das ist aus dem Lobgesang des Zacharias. Das kann nur Gott lösen aus dieser schrecklichen Sünden oder Todes der Sünde soll. Das haben wir verdient, das ist das Nichts. Aber Herr, Jesus macht unser Leben so groß und wertvoll. Und darum ist das so groß, dass wir diesen Sieg von Jesus verkünden und auch weitersagen. Das ist der große Trost, den wir haben. Er scheint denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, Lukas 1. Und das ist Wissen, dass wir das haben. Damals hat Jesus das gezeigt als ein Zeichen des Anbruchs seines Reiches. Sie brauchen nicht traurig sein, dass es nicht hier passiert, nochmal die Totenauferweckung, sondern wenn wir sterben, geht es um eine viel größere Auferweckung, zum ewigen Leben. Und das eine große Leben, das wir weitersagen müssen, wir hatten ja über viele Jahre hinweg in der Mandschurei die größte Gruppe unserer christlichen Fachkräfte, Professoren, Dozenten, die dort in der Jilin-Provinz, die liegt an der Grenze nach Nordkorea, wirkten zusammen in einem Team mit 160 gläubigen, wiedergeborenen Christen in der Yanbian University in einem Joint Venture. Und dort war ihnen strikt verboten, irgendein Wort des Evangeliums zu sagen. Nein, das darf man nicht. Direkt neben dem Büro des Rektors war das Büro des Geheimdienstleiters und alles, die Schlafsäle wurden kontrolliert. Nie ein christliches Wort zu sagen. Und dann passiert das schreckliche Unglück, ein Student starb. Und plötzlich sagten unsere Dozenten, alle fragten uns, wie ist das bei dir, wenn du stirbst? Der Sozialismus hat keine Antwort auf die Sterbensfrage. Nein, all die Lebensentwürfe nicht. Sie dürfen auch die Religionen der Welt abklappern. Und dann mussten sie erzählen, auf Fragen muss man doch antworten können. Es war eine ganz tiefe Bewegung an dieser University, dort in Yanbian University, in Yanchi. Und auf einmal, ja, sind 80% der Studenten zum Glauben an Jesus gekommen. Nicht allein durch das, auch durch andere Gespräche, die man führt. Und Sie wissen, dass das bei uns in unserem Europa die große Not ist, dass wir im Wohlstand uns verkauft, unsere Seele verkauft haben an die vergänglichen Dinge, die uns doch nicht bleiben. Wir wissen das alles. Und darum ist so wichtig, dass wir das lernen und erkennen. Ich will noch zwei Beispiele nennen, weil es am besten dort klar wird. Der Vater unseres früheren Kultusministers Wilhelm Hahn war ja als Pfarrer in Riga, als Geisel damals von den Bolschewiken gefangen genommen worden, und die waren zu vielen Hunderten im Zentralgefängnis dort zusammengesperrt worden. Die Marion von Claude, die ihre Mutter nicht verlassen wollte, sondern gepflegt hat, junge Frau mit 22 Jahren. Und die hätten alle fliehen können, aber sie wollten ausharren. Und Traugott Hahn sagt, ein Hirte darf nicht fliehen, er muss bei seiner Gemeinde bleiben. Und Traugott Hahn hat eine seiner letzten Predigten dort, also bevor er als Geisel verhaftet wurde, über dieses Geschehen von Nain gepredigt. Nain, das heißt das Liebliche, so schön am Rand des Taborberges gelegen, dieses Städtchen. Er schreibt, welch ein Evangelium für mich, wenn ich einmal soll scheiden. Die wurden alle erschossen, eine halbe Stunde, bevor die baltische Landwehr die Geiseln befreit hat. Und das ist ja für uns aktuell in diesen Tagen. Das ist ein Evangelium für mich, wenn ich einmal so scheide. Ich kann nicht anders. Es graut mir tief vor dem Tod als etwas Schrecklichem. Aber wenn ich es hoffen darf, dass Jesus Christus mir dann ganz, ganz nah sein wird, ob ich auch gar nichts fühlen werde von seiner Macht. Er wird zu mir sprechen, mich halten. Und wenn mir am allerbängsten wird, um das Herz zu sein, wird er mich herausreißen aus den Ängsten. Ja, dann schwindet die Furcht und ich fasse es. Nach dem Tode wird bei mir das Ende sein wie in Nein. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Das wird das, unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmen sein. Und noch das letzte Wort eines Zeugen. Ja, wir haben auch immer am Ewigkeitssonntag jemanden sprechen lassen, den der Tod besonders getroffen hat. Da war eine liebe Frau aus dem Landkreis Heilbronn. Der Sohn, achtjährige Sohn, ist zum Bücherbus gerannt, 100 Meter vom Haus weg und unter einen Kieslaster geraten. Wie hat die uns das bezeugt, das ist so herrlich. Die war eine Frau, die überall sagt, geht auf den Friedhof dorthin, wo Trauernde stehen. Und sagt ihnen, aber Jesus lebt. Mehr nicht. Und die sagt, ich mache das immer. Und ich merke, wie viele Leute darauf warten. Und darum, wie wir in unserem Hilfswerk Hilfe für Brüder waren, hat eines Tages ein Vater uns geschrieben, man müsse die Adresse korrigieren von seiner Tochter Helga, die in München lebte, die sei verstorben. Aber er schickt uns den Lebenslauf. Sie hat Funkelektronik studiert und hat ihren Beruf ergriffen, war verheiratet, Mutter von zwei Kindern. Mit 27 Jahren kam die Nachricht, unheilbar krank. Und sie hat dann gesagt, es war so herrlich, durch alle Kämpfe hindurch durfte wissen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und sie hat viel geschrieben, hat der Vater mir das geschickt, aber das Schönste auf der anderen Seite. Und da schreibt der Vater, so sei es Helga. Das ist nicht der Tod, sondern Herrlichkeit. Es ist kein Dunkel, sondern Licht. Das ist kein Stolpern, Tasten oder Verwahrhalten, sondern Sehen. Es ist kein Kummer, sondern das Wegwischen meiner letzten Tränen. Das ist Sonnenaufgang, der Morgen meines ewigen Tages. Das ist nicht mal beten, es ist reden von Angesicht zu Angesicht. Ein Zuhören und Schauen der Wunder seiner Gnade. Es ist das Ende des Bittens um Kraft, meine Schmerzen zu ertragen. Nicht einmal die dunklen Erinnerungen an den Schmerz werden wieder aufleben. Ich habe dieses Erdenleben ertragen, um ihm gegenüber zu stehen, dem einen, der mich gesucht hat, errettet hat und mich auch durch seine Gnade erhalten hat. Amen.